Ich lese den Text aus 1. Mose 15. Genau. Nach der neuen Genfer Übersetzung. Danach redete der Herr zu Abram in einer Vision. Hab keine Angst, Abram. Ich beschütze dich und werde dich reich belohnen. Abram erwiderte: Herr, mein Gott, was nützen mir deine Gaben? Ich werde kinderlos sterben und meinen ganzen Besitz erbt mein Verwalter Eliezer von Damaskus. Abram fuhr fort: Du weißt doch, dass ich keine Kinder habe. Du selbst hast sie mir versagt. Mein Verwalter wird einmal alles bekommen. Nein, entgegnete der Herr, nicht Eliezer wird dich beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der wird dein Erbe sein. Dann führte er Abram aus dem Zelt und sagte: Sieh hinauf zum Himmel und betrachte die Sterne. Kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Abram glaubte dem Herrn, und deshalb erkannte der Herr ihn als einen treuen und gerechten Menschen an. Er sagte zu Abram: Ich, der Herr, habe dich aus Ur in Chaldäa geführt, um dir dieses Land zum Besitz zu geben. Abram entgegnete: Herr, mein Gott, woran soll ich erkennen, dass ich das Land jemals besitzen werde? Gott antwortete ihm: Bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abram brachte Gott die gewünschten Tiere, halbierte sie alle der Länge nach und legte jeweils die beiden Hälften einander gegenüber. Nur die Vögel zerteilte er nicht. Als Aasgeier kamen und sich auf die toten Tiere stürzten wollten, scheuchte Abram sie weg. Bei Sonnenuntergang fiel er in einen tiefen Schlaf. Eine erdrückende Finsternis legte sich auf ihn und er bekam schreckliche Angst. Dann sagte Gott zu ihm: Du sollst wissen, dass deine Nachkommen als Fremde in einem Land leben müssen, das ihnen nicht gehört. Dort wird man sie unterdrücken und zu Sklavendiensten zwingen, 400 Jahre lang. Dann aber werde ich dem Volk, dem sie dienen müssen, seine gerechte Strafe geben, und deine Nachkommen werden von dort mit großen Reichtümern fortziehen. Du selbst wirst nach einem langen Leben in Frieden sterben und mit deinen Vorfahren vereint werden. Erst in 400 Jahren werden deine Nachkommen hierher zurückkehren, denn im Moment hat die Schuld der Amoriter, die jetzt dieses Land bewohnen, ihr volles Ausmaß noch nicht erreicht. Inzwischen war die Sonne untergegangen und es war dunkel geworden. Da erschien auf einmal etwas, das aussah wie ein rauchender Ofen und eine brennende Fackel, und fuhr zwischen den zerteilten Tieren hindurch. An diesem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abram und versprach ihm: Deinen Nachkommen werde ich dieses Land geben, vom Bach, der die Grenze nach Ägypten bildet, bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Gebiet, in dem jetzt noch die Keniter, Kenasiter und die Kadmoniter, die Hethiter, Perisiter und die Raphaiter, die Amoriter, Kanaaniter, Girgashiter und die Jebusiter wohnen. Dies ist das Wort des Herrn.
Ja, guten Morgen, ein frohes Pfingstfest allerseits. Moin. Moin, sagt man genau bei mir, wo ich herkomme, in Hamburg. Wir haben eben einen langen Text aus 1. Mose, aus Genesis gelesen, und wir haben heute Pfingsten. Und wir haben eine Predigtreihe, das Evangelium der Gnade. Wie passt das alles zusammen? Im gewissen Sinne passt es zusammen, aber ich werde wahrscheinlich weniger über den Heiligen Geist und über Pfingsten reden als in den anderen Kirchen hier. Das ist einfach, weil wir diese Predigtreihe fortführen. Und wie Lotte sagte, Heiliger Geist kommt dann in ein paar Wochen in der nächsten Predigtreihe. Ich will zu Anfang beten. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass wir dein Wort verstehen können. Und ich bitte dich, dass du meine Worte leitest, dass du unsere Ohren und unsere Herzen aufmachst, dass wir dich sehen können. Dir zur Ehre. Amen. Ja, also wir befinden uns in der Predigtreihe ein Evangelium der Gnade und dies ist die dritte Einheit. Ich will ganz kurz die letzten beiden Predigten zusammenfassen. Ihr könnt sie nachhören auf unserer Seite, beide von Lotte gehalten. Es ist seltsam zu sagen, wir predigen über das Evangelium der Gnade und fangen in Genesis an, aber eigentlich ist es doch nicht seltsam. Und das ist eigentlich das Thema heute und waren die letzten Male, weil das Evangelium der Gnade beginnt mit der ersten Seite der Bibel und es endet mit der letzten Seite der Bibel. Lotte hat mit der Schöpfung begonnen vor 4 Wochen und ich fasse mal mit etwas anderen Worten diese Predigt zusammen, als es Lotte auch letztes Mal getan hat. In der ersten beiden Kapitel der Bibel wird uns gezeigt, dass die Welt am Anfang ein wunderschöner Lebensraum war und dass wir Menschen als Ebenbilder Gottes geschaffen wurden, in Ergänzung zueinander, in einer wirklich heilsamen Beziehung. Und dass Gott da war, dass Gott gegenwärtig ist und Shalom gibt, Frieden gibt. Dann im dritten Kapitel der Bibel, in der nächsten Predigt, hat Lotte gezeigt, wie das, was ist, was Gott so wunderbar geschaffen hat, listig verdreht wurde. Sie hat von einer Lüge der Identität gesprochen, ich bin nicht genug, und einer Lüge der Unabhängigkeit, ich kann es allein und ich brauche Gott nicht. Und die Konsequenzen sind drastisch. Menschen wurden sich bewusst, dass sie verletzlich sind. Scham schürte Misstrauen, nicht nur zwischen Adam und Eva, sondern auch die Intimität mit Gott ging verloren. Die grundlegende Identität des Menschen, Ebenbild Gottes zu sein, ging zwar nicht verloren, aber sie war für uns nicht mehr greifbar, weil die Beziehung kaputt gegangen ist. Das ist eine Katastrophe. Und weil das eine Katastrophe ist, können wir es als Gnade bezeichnen, dass Gott den Menschen aus dem Garten herausgewiesen hat, damit er nicht mehr Zugang zum Baum des Lebens hat, damit diese Katastrophe nicht ewig bleibt. Lotte hat uns ganz ehrlich hineingenommen, was diese Lügen mit ihr existenziell machen. Wie sich das bei ihr übersetzte. Was sie für Forderungen stellen, verurteilen, verzweifeln, scheitern lassen, einsam machen. Das sind alles keine alten Zöpfe. Lottes Ehrlichkeit hat mir und sicherlich vielen von euch auch verdeutlicht, wie präsent diese Lügen sind. Ich habe mich in Lottes Berichten sehr lebhaft wiedergefunden. Und ebenso wie Lotte wahrgenommen, wie schmerzhaft diese Lügen sind, weil sie die Beziehung kaputt machen. Dabei steht doch entgegen, dass wir Gottes Ebenbild sind. Immer noch sind. Diese Identität ist nicht verloren gegangen, habe ich eben gesagt. Was ist also da das Evangelium in diesem Kapitel? Also ich habe darüber nachgedacht und fand erstmal, dass ich es unheimlich gut finde, dass Gott Klartext redet in seinem Wort. Also, wir haben ja ganz viel Weltschmerz und es ist sehr kompliziert. Und ich persönlich mag das gar nicht, wenn ich spüre, dass eine Situation richtig bescheiden ist. gelinde gesagt. Aber ich keinen Schimmer habe, warum. Das finde ich wirklich ganz schlimm. Und hier in diesen Kapiteln bekomme ich Antworten. Und jedes Mal, wenn ich das lese, und ich bin seit über 30 Jahren Christ, wenn ich diese Kapitel lese, fallen mir neue Dinge auf. Ich lese hier einen Text, der mir eine Ahnung von einer tiefen Wahrheit gibt. Von einer Sehnsucht nach Ganzheit, nach Heilsein und Schönheit. Und gleichzeitig lese ich einen Text, in dem ich mich in meinen Lügen und Verteidigungsstrategien erkannt fühle. Dieses Blame Shift, ihr erinnert euch. Und der die Konsequenzen für Beziehungen, was ich so spüre, und die Konsequenzen für die Arbeit, für mein Verlangen, was gestalten zu wollen, beschreibt, was damit falsch ist. Und ich kann ausrufen, genau. Und wie kann das besser werden? Allein, dass wir diese Texte haben, ist eine Botschaft für mich, dass Gott an uns dranbleiben will. Dass er mit uns im Gespräch bleibt. Ich bezeichne das als Gnade, dass wir Gottes Wort haben. Aber nicht nur das. In Genesis 3, in dem dritten Kapitel von dem Sündenfall, da bekommen wir schon einen Hinweis darauf. Dieses Bild von der Schlange. Und da gibt es einen Nachkommen Evas, der den Kopf der Schlange zertreten wird. Und die Schlange wird ihn aber noch in die Ferse beißen. Ein Hinweis auf Jesus. Diesen Hinweis auf Jesus und was genau Jesus gemacht hat, das werden wir in 2 Wochen ganz ausführlich behandeln. Und ich habe mich sehr zurückgehalten. Lotte hat gesagt, lass den Timo darüber reden. Ich freue mich drauf. Aber ich finde es wichtig, dass das von Anfang an in diesem Wort angekündigt wird und dass wir da auch nochmal Bilder bekommen dafür, wie das aussehen wird, damit wir das, was wir dann über Jesus hören, sein Leben, dass wir das mit einem Bild vielleicht zusammenkriegen und es dadurch für uns verständlicher wird. Und so wird das auch mit dem Kapitel sein, was wir gerade gelesen haben. Also wir bleiben erstmal dabei, was unmittelbar nach dem Sündenfall passierte, also in dem ersten Buch Mose. Also ehrlich gesagt, ich hätte das nicht überraschend gefunden, wenn nach diesem Misstrauensakt, wo Adam und Eva das Gebot Gottes ausgeschlagen haben, Gott gesagt hätte, die Menschen überlasse ich jetzt ihrem eigenen Schicksal. Zumal ja Gott weiß, was das bedeutet, wenn sie jetzt von diesem Baum gegessen haben. Er weiß, dass dieser Ungehorsam immer wieder kommen wird, was er für Auswirkungen hat. Dass der Mensch niemandem mehr voll vertrauen kann und auch ihm nicht. Und so ist weiteres Ungehorsam vorprogrammiert. Also wenn ich enttäuscht werde von Menschen, da muss ich ganz schön ringen um Beziehung. Dann distanziere ich mich innerlich und verabschiede mich aus der Beziehung. Und das will ich eigentlich nicht, aber ich merke, dass ich nicht mehr richtig offen reden kann, nicht mehr so wirklich teile, was mich bewegt, oberflächlich werde, auch mal zynisch, dass ich der Begegnung aus dem Wege gehe. Jörg und ich haben gerade eine Situation, wo wir uns sehr in eine Beziehung hinein investiert haben, ja, materiell, aber vor allen Dingen auch beziehungsmäßig, so empfinden wir das, aber es ist schiefgegangen. Wir fühlen uns ausgenutzt, unverstanden, hingehalten und wir sagen uns gerade, in Zukunft werden wir mehr auf uns aufpassen, Grenzen setzen, unser Vertrauen schützen. Vertrauen nur mit Ausstiegsklauseln, vielleicht so mit zeitlicher Begrenzung und dann kann man wiedersehen. Großzügigkeit nur mit Grenzen, ausführlich formulieren, was jeder macht. Von Gott lesen wir anderes. Im März hat Alex Deutscher hier das Handeln Gottes mit Noah ausgelegt. Und er hat dabei ausgeführt, wie nach dem Sündenfall diese die Katastrophe wirklich wie eskaliert ist, wie eine Gewaltspirale. Also das fing an mit dem Mord von Kain und seinem Bruder und schon wenig später gefolgt von einem seiner Nachkommen Lamech, der nicht nur sich mit einer Frau nicht begnügte, sondern sich auch noch damit brüstete, Menschen wegen Lappalien umgebracht zu haben. Und wie das alles ganz normal ist, dafür kann ich gelobt werden, bin ich nicht der Held. Mich hat seine Beschreibung, das könnt ihr auch nachhören, Mitte März hat er diese Predigt gehalten, mich hat seine Beschreibung dieser Eskalation total bewegt. Und noch viel mehr hat mich bewegt, wie er dann den Vers, den wir ein paar Wochen lang betrachtet haben aus Exodus, selber nochmal übersetzt hat, mit eigene Worte dazu gefunden hat und gesagt hat, Gott ist der, der seine Gnade, das ist dieses hebräische Wort Chesed, seine Treue, seine Zugewandtheit bewacht für Tausende. Also einmal diese Übersetzung von Gnade, dass es auch Zugewandtheit ist und dass Gott sie bewacht. Also Gott ist, dass Gott gnädig ist, ist sein Wesen. Und trotzdem ist mir dieses Bewachen aufgefallen. Er passt in seiner Haltung sozusagen absichtlich und ganz intentional auf, dass er da dran bleibt, weil Beziehung so zerbrechlich ist. Und deshalb braucht Beziehung radikale Maßnahmen. Und darum geht es in unserem Text, den wir gerade gelesen haben. Ich hoffe, dass meine Stimme durchhält. Ich will die Geschichte nochmal in Abschnitten mit euch durchgehen. Nicht alles lese ich vor, denn wir haben das ja eben gelesen. Aber manches doch. Also am Anfang unseres Textes werden wir Zeugen einer Kommunikation mit Gott und Abraham. Und Abraham gibt ihm ein ganz großes Versprechen. Und Abraham, der antwortet mit einer doppelten Klage. Wenn in hebräischen Texten was doppelt oder dreifach vorkommt, dann heißt das ganz wichtig. Also eine doppelte Klage heißt, ey, also richtig schlimm. Abraham ist zu diesem Zeitpunkt ein sehr reicher Mann. Im vorangegangenen Kapitel wird beschrieben, wie er 318 kriegstüchtige Menschen aus seinem Haushalt zusammenziehen kann, um einen Konflikt im Land zu lösen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe irgendwo gelesen, er brauchte dann einen Hausstand von 1000 Leuten, um so viele kriegstüchtige Menschen da rauszuziehen. Aber er hat keine Kinder und damit keine Zukunft. Und er hat auch innerlich schon abgeschrieben, er hat seine Erbangelegenheiten geregelt. Und diese Klage, diese doppelte Klage, ist insofern auch besonders bedeutungsvoll, als dass Abraham, der später unter dem Namen Abraham bekannt wird, der Stammvater des Volkes Israels ist. Unserem Text geht 3 Kapitel vorher, im 12. Kapitel, seine Berufung voraus. Und die möchte ich vorlesen. Nach der Luther-Übersetzung. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und dir und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Dies ist der Anfang der sogenannten Vätergeschichte, also des zweiten Teils in diesem ersten Buch. Bis dahin war die sogenannte Urgeschichte. Und was bemerkenswert ist, ist, dass es auch mit dem Reden Gottes anfängt. So wie Anfang der Bibel und Gott sprach, auch hier spricht Gott. Er spricht zu Abraham. Der war, War nicht das Bild? Da, jetzt sieht man das, aber man sieht es doch nicht so ganz. Der war aus Ur in Chaldea, das ist im heutigen Irak, nach Haran gegangen, das ist in der heutigen Türkei, mit seinem Vater Terach. Und sie waren, um ins Land Kanaan zu gehen, damit wird dieses Land bezeichnet, was heute Israel ist. Aber sie sind dort in Haran sesshaft geworden. Und in Haran bekommt Abraham diese Berufung zu gehen, seine Familie zu verlassen, um in ein Land zu gehen, das Gott ihnen noch zeigen wird. Also hier ist es noch nicht ganz deutlich, aber durch diese Geschichte ist irgendwie doch deutlich, dass diese Berufung eigentlich schon hier in Ur anfing. Und das Besondere ist, er bekommt ein Land verheißen. Er bekommt verheißen, dass er Stammvater eines Volkes wird und dass Gott ihn segnen wird. Und das sind die Parallelen zu dem Anfang, wie ich die ersten zwei Kapitel zusammengefasst habe. Gott gibt ein wunderbares Land, er gibt Beziehungen und er gibt seine Gegenwart. Das sind auffällige Parallelen und es ist tatsächlich die Botschaft, dass Gott mit Abraham beginnend die Welt erneuern wird, also das wiederherstellen wird, was mal war. Also hier sozusagen die Ankündigung, Abraham, jetzt fängt ein neuer Teil des Buches an, ich will mit dir einen neuen Weg der Wiederherstellung gehen, dessen, was am Anfang war. Und es betrifft nicht nur dich. Es ist nicht eine Botschaft nur an dich, sondern für die ganze Welt, für alle Völker. Gott wendet sich dem Abraham als Stellvertreter zu und Abraham macht sich verfügbar, sich gebrauchen zu lassen. Tatsächlich würde Abraham für sein Lebenswerk ausgezeichnet, würde das dadurch gekennzeichnet, dass er Gott in ganz besonderer Weise vertraut hat und gehorsam war. Dass er seinen Vater und sein Beziehungsnetz in Haran verließ, war insbesondere damals ein ganz großer Akt des Vertrauens. Aber in gewisser Hinsicht war Abraham auch ein Mensch wie wir alle. An so vielen Stellen konnte er Gott nicht vertrauen. Das hat sehr viel Not und Beziehungschaos hergestellt. Zum Beispiel, als es eine Hungersnot gab, verließ er das Land, wo Gott ihm ja gesagt hat, dass er das einnehmen soll und dort sein soll und dass er dort gesegnet wird, verließ er das Land und ging nach Ägypten und gibt dort aus Angst vor den Mächtigen seine Frau preis, indem er verschweigt, dass sie seine Frau ist. Und diese Art von Misstrauen wird er wiederholen und wird dann auch die Generation nach ihm wiederholen. Und es war auch nicht so, dass Abraham einmal eine Berufung erhielt und dann durchstartete. Nach dieser Berufung im 12. Kapitel lesen wir von 7 Erinnerungen und Bekräftigungen seiner Berufung. Die wir lesen, ist die dritte davon. Das erinnert mich daran, dass wenn ich manchmal was, einen Auftrag von Gott bekomme oder eine Einsicht von Gott bekomme, wie häufig ich das erinnert kriegen muss. Also die erste Erinnerung ist im 12. Kapitel gleich unmittelbar danach. Abraham kommt nach Sichem und erfährt, dass er in dem Land angekommen ist. Sichem ist, glaube ich, das heutige Nablus. Im 13. Kapitel, unmittelbar nachdem er in Bethel sich von seinem Neffen Lot getrennt hat, hält Gott ihm die Weite des verheißenen Landes vor Augen. Ich lese vor aus Genesis 13, Vers 14 bis 17. Nachdem Lot sich von Abram getrennt hatte, sagte der Herr zu Abram: Schau dich von hier aus nach allen Richtungen um, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Wenn man da ist, in dieser Stätte heute, wenn man Israel bereist, dann ist das auch wird das auch so gesagt. Man kann da oben stehen und man kann wirklich rundherum sehr weit gucken, wenn das Wetter gut ist. Das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen für immer geben. Ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen wie die Staubkörner auf der Erde. Niemand kann den Staub zählen. Genauso wenig wird man deine Nachkommen zählen können. Mach dich auf den Weg und durchziehe das Land nach allen Richtungen, denn ich will es dir geben. Also Abraham bekommt hier ein Bild für die riesige Menge seiner Nachkommen. Staub, kann man das zählen? Also Staub ist noch mehr als grober Sand. Ich weiß gar nicht, was man da zählen soll. Doch dieses Bild ist lange her und Abraham ist alt geworden. Und so kommen wir jetzt zum 15. Kapitel. Hier wiederholt Gott seine Verheißung noch einmal. Und wie gesagt, er wird es noch ein paar Mal tun. Gott ist geduldig. In Genesis 15, Vers 4 und 6 bis 6 lesen wir von einem weiteren Bild, was Abraham bekommt. Ja, du wirst einen Sohn bekommen. Und ich zeige dir, wie viele das werden, sein werden, deine Nachkommen. Geh raus, mitten in der Nacht. Und das wird ein bekanntes Bild gewesen sein. Also wir in Berlin, wenn wir rausgucken in der Nacht, dann können wir die Sterne tatsächlich zählen, wenn wir ein bisschen Zeit uns nehmen. Aber ich habe euch eigentlich ein Bild aus Tadschikistan mitgebracht. Man sieht ein bisschen die vielen Sterne, aber nicht so wirklich. Habt ihr schon mal die Milchstraße gesehen in einem wirklich dunklen Ort? Das ist wirklich auch wie Staub, die Sterne, die man dann sieht. Und Abraham sieht diese Sterne, ein für ihn bekanntes Bild, und das, was er schon immer gesehen hat, das kann er an dieser Stelle, da kann er mehr sehen. Er sieht die Sterne und hier sieht er noch mehr. Er sieht hinter die Sterne. Er sieht mehr als das, was ihm sichtbar vor Augen ist und sieht dahinter. Das ist Glaube. Ein Sehen hinter dem Sehen, über das Sichtbare hinaus. Und ich finde, in diesem Kapitel, in diesem Text wird deutlich, dass dieses Sehen über das Sichtbare hinaus, was damit zu tun hat, dass Gott sich ihm hingewendet hat, dass Gott ihn angesprochen hat. Als Beziehungsmenschen im Ebenbild Gottes sind wir fähig, hinter das Sichtbare zu sehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das so nachempfinden könnt, wenn ich dann noch mehr sehe, als was ich eigentlich sehe in so einer Beziehung, das tut mir so gut. Ich fühle mich plötzlich so frei, so ermutigt, so befreit. Es weitet dann den Horizont. Und dann lesen wir weiter. Genesis 15, Vers 7 bis 11. Und hier geht es jetzt um das Land. Nach dem Volk das Land. Und hier braucht Abraham auch eine Perspektive, weil das Land, was er einnehmen soll, das ist eigentlich besetzt. Da wohnen Menschen. Wie würde er denn in Besitz dieses Landes kommen? Gibt es da eine Perspektive, wie das werden kann? Also, wir brauchen was anzufassen, wir brauchen einen Schlachtplan, oder? Und dann kommt Gottes Antwort. Und für uns ist die ganz seltsam. Für die damalige Kultur offensichtlich nicht, weil Abraham bekommt den Auftrag, Tiere zu holen und dann zerteilt er die und packt sie ein links, ein rechts gegenüber, so wie eine Gasse. Was soll das? Sehr bizarr für uns. Damals war das bekannt, es war ein Setup für den Abschluss eines Bundes. Und da wird ein Bund geschlossen, das ist nicht ein Vertrag. Ein Vertrag, den kann man ja schließen im Internet, ich weiß gar nicht, wer das genau ist, irgendein ein Internetname, Identität des Vertragspartners nicht bekannt. Es geht um eine Sache und dann macht man einen Haken hinter. Es geht hier um einen Bund. Und die Bundespartner drücken ihre Ernsthaftigkeit für dieses Versprechen, dieses Abkommen aus, indem sie zusammen jeweils mit einer Fackel durch die Gasse gehen und damit sozusagen eine Selbstverfluchung ausdrücken. Das sagt, sollte ich meinen Teil des Versprechens nicht einhalten, soll es mir so gehen wie diesen Tieren. Und damit zeigt sich, ein Bund ist nicht ein distanziertes Versprechen, sondern es ist etwas, wo ich mich ganz mit meinem eigenen Leben reingebe. Den einzigen Bund, den wir noch kennen, ist der Ehebund. Da geben wir uns auch mit unserem ganzen Leben und unserem ganzen Sein ein. Also, Abraham legt die Tiere so zurecht und wartet auf die Konkretion der Zeremonie. Scheucht derweil die Aasgeier weg. Und ich habe mir vorgestellt, er muss sich gefragt haben, wer ist denn jetzt der Bundespartner? Kommt da jetzt irgendein Landesfürst daher, mit dem er jetzt einen Bund schließen kann über die Nutzung des Landes? Noch ist kein Mensch in Sicht. Noch ist er allein mit Gott. Und Gott ist rechtlich kein geeigneter Bundespartner für einen Menschen. Ich habe mir so überlegt, die Geschichte mit Isaak, der Opferung von Isaak kennt, das war so ähnlich. Nimmt er seinen Sohn, auf dem die Verheißung liegt, und wie soll das hinterher gehen? Abraham geht voran, aber irgendwie fehlt da noch was. Was wird dann passieren? Also er geht voran, aber er weiß nicht, wie Gott ihn dann mit ihm weitergehen wird. Und diese Verse werde ich in Auszügen nochmal lesen. Genesis 15, Verse 12 bis 21 in Auszügen. Und hier mal nach Luther. Das ist ein wenig kürzer, prägnanter. Als nun die Sonne unterging, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach der Herr zu Abraham: Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen Fremdlinge sein werden in einem Land, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und unterdrücken 400 Jahre. Und dann kündigt er ihnen die Zeit der Sklaverei in Ägypten an und das größere Bild davon. Aber dass er, Abraham, davon noch nicht betroffen sein wird. Also er wird in Frieden sterben. Und dann geht es weiter. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine brennende Fackel fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land. Also, das, was jetzt passiert, erlebt Abraham in einem tiefen Schlaf. Und das erinnert ein wenig an den tiefen Schlaf, wo Gott aus Adam die Eva hergestellt hat. Also, das ist irgendwie eine ganz konkrete, da passiert was, nicht nur Worte, sondern da passiert was Fassbares, und das Erleben, erlebt der Mensch in einem tiefen Schlaf. Nach der Prophezeiung über das Schicksal des Volkes, aus dem Abraham vorgehen wird, in Ägypten, sieht ihr jetzt Gott in Gestalt eines rauchenden Ofens und eine Fackel, also als ein Bundespartner, wie er durch die Gasse geht, und zwar nur der Ofen, nur Gott, ganz allein. Es ist für uns ein seltsames Bild, doch in der Kultur der Bibel ist es ein klares Bild. Es ist Gottes Art auszudrücken, dass er allein für das Versprechen des Landes, der Erneuerung mit dem Leben einstehen wird. Auch wenn Abraham und seine Nachkommen ihren Teil des Versprechens nicht halten werden. Er geht alleine durch die Gasse. Und zwar, weil er weiß, dass Abraham den Bund brechen wird. Und so ist Gottes Versprechen, seine Schöpfung wiederherzustellen, Land, Beziehungen, Gottes Gegenwart. Seine Schöpfung wiederherzustellen, gewiss. Und wenn es Blut kosten wird, dann nicht Abrahams Blut oder das seiner Nachkommen, sondern von Gott allein. An dieser Stelle muss man Jesus betrachten, was Jesus gemacht hat. Das Bild ist eindeutig und mit diesem Bild, denke ich, wird das, was Jesus gemacht hat, auch nochmal ganz besonders. Und das ist der Grund, warum wir uns die Mühe machen, jetzt noch ganz am Anfang mit dem Alten Testament anzufangen. Wie Jesus sich selber hingegeben hat, darüber werden wir in 2 Wochen reden. Und hier wird deutlich, dass die Hingabe Gottes und die Liebe Gottes, seine Treue, schon immer da gewesen ist. Von Anfang an der Bibel bis zum Ende. Die ganze Geschichte Gottes mit den Menschen handelt von dieser Treue Gottes. Oder wie Alex Deutscher sagt, von der Selbstverpflichtung seiner Zugewandtheit. Und die ganze Geschichte Gottes mit den Menschen handelt auch von Gottes Liebe, die für die Hingabe alle Kosten trägt. Und die ganze Geschichte Gottes mit den Menschen handelt davon, dass und wie Gott diese Welt wieder neu machen will, um die Konsequenzen des Sündenfalls zu heilen. Nur all das macht dieser Bundesschluss ganz am Anfang der Bibel deutlich. Zunächst einmal ist es für Abraham ein ganz besonderes Zeichen. Denn die Frage, dass er alt ist und dass das Land besetzt ist, sind für ihn konkrete Fragen. Dieser Bundesschluss ist einfach für ihn in seiner Kultur auch ein ganz, ganz tolles Zeichen. Der Bundesschluss ist aber auch für das Volk Israel sozusagen ein Urzeichen. Und das können wir zum Beispiel in Lukas 1 gleich am Anfang lesen. Hier übrigens die Stelle, wo der Heilige Geist vorkommt. Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Dass er uns errette von unseren Feinden, aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit zeige. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham uns zu geben. Der Bundesschluss ist also für das Volk Israel ein ganz wichtiger Anker im Verständnis, was ihnen verheißen ist. Es ist ein Zeichen, was ihnen immer vor Augen ist. Und wenn Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, bei der Geburt, da kommt dieser Lobpreis vor, jetzt dieses Erlebnis, dass Johannes mit der Verheißung geboren wird, hier connecten kann mit diesem Bundesschluss, zeigt es ja, dass er da die ganze Zeit darauf gewartet hat, dass er alles, was er erlebt, durch diese Brille sieht. Und dann erinnere ich mich, also Zacharias sieht etwas hinter dieser Geburt seines Sohnes und wie Abraham hinter den Sternen etwas gesehen hat. Und dann heißt es, Abraham wurde für gerecht erachtet. Das ist für uns ein bisschen seltsam, diese Worte, weil wir das Wort Gerechtigkeit oder gerecht heute anders nutzen. Ursprünglich ist es ein Beziehungsbegriff. Wenn jemand in einer Beziehung zu jemandem gerecht ist, dann handelt er so, dass er sich an diese Beziehung bindet und gebunden weiß, dass er die Beziehung in ihrer ganz speziellen Art und Bedeutung achtet. Das heißt, wenn ich sage, dass Gott gerecht ist, dann erkenne ich an, dass Gott immer allen seinen Verheißungen gerecht wird. Und wenn Abraham als gerecht erachtet wird, heißt das, dass sein Glaube, sein Vertrauen in die Verheißung eine Haltung ist, die der Beziehung zu Gott entspricht. Er fürchtet Gott, indem er seine Hoffnung auf ihn setzt. Mir ist aufgefallen, ich habe seine Gnade und seine Gerechtigkeit empfangen, hieß es in einem Lied, was wir eben gesungen haben. Das heißt, ich habe empfangen, dass Gott zu mir steht von allen Anfang, dass er sich zu uns Menschen hält und verbindet bis hin zu den Kosten, dass er sich selber aufgibt und sein Blut dafür gibt. Und das ist das Kennzeichen unserer Beziehung. Gott ist gerecht, weil er sich so uns hingibt. Und unser Anteil, warum, wenn wir gerecht erachtet werden, ist, dass wir ihm glauben. Also das ist beidseitig. Ich habe am Anfang erzählt, dass es Jörg und mir gerade schwerfällt, mit Enttäuschungen umzugehen und innerlich nicht aus bestimmten Beziehungen uns zu distanzieren oder sozusagen die Handbremse anzuziehen. Und dass es mir dann widerstrebt, auf Menschen zuzugehen oder etwas nicht zu tun, weil die Person es auch nicht getan hat. Ich versperre mich dann, finde die Situation so ungerecht und gehe dann immer wieder in Schleifen. Ich weiß nicht, wie ihr das so macht, ob ihr das so kennt. Und es war bisher nicht das Bild von diesem Feuerofen, der durch die Gasse geht, von geschlachteten Tieren. Aber jetzt, wo ich mich dann mit wieder beschäftigt habe, ich habe mich schon mal vor Jahren damit beschäftigt, aber jetzt in dieser erneuten Beschäftigung, hat es mir Gottes Radikalität vor Augen gehalten. Aber es gibt auch andere Bilder, die für uns ein Bild werden für Gottes Hingabe, für Gottes Hinwendung zu uns oder für seine Macht oder eben für etwas in seinem Wesen. Also in der Situation, die ich vorhin angesprochen habe, da hat mir Gott vor ein paar Wochen dieses Wort gegeben in einem Mittagsgebet im Urlaub. Be still and know that I am God. Und das ist mir ein ganz großes Bild geworden. Ich bin Gott und du kannst darin ruhen. Wir haben vor kurzem erlebt, wie er Dinge richtig gut zusammengebracht hat. Ja, so ist er. Dass er Dinge getan hat, zusammengebracht hat in dieser Situation, die wir nicht hätten machen können. Und wenn ich das Gott zuschreibe, dann kann ich jetzt auch sagen, Susanna, vertraue jetzt. Das ist recht. Das ist gerecht. Das ist richtig. Darauf will ich mein Leben setzen. Ich habe Gottes Wesen meditiert und das hat mir die Sorgen abgenommen. Und diese Erfahrung wiederum hat mir geholfen, noch mehr zu sehen, wie gut Gott ist. Und das hilft uns jetzt in der kommenden Woche, einfach darauf zu vertrauen, dass er die Dinge richtig zusammenbringen wird. Das muss jetzt ineinander greifen. Und ja, be still and know that I am God. Also Gottes Gnade und Zugewandtheit fordert mich wiederum heraus, ihm das zu glauben. Seine Gerechtigkeit zu mir fordert mich heraus, auch richtig Gott gegenüber zu handeln. Und deshalb lade ich euch alle ein, jetzt dieses Bild des Bundesschlusses von Gott mit Abraham auf euch wirken zu lassen. Vielleicht macht ihr einfach die Augen zu und überlegt euch, wie diese Geschichte für euch zum Zeichen werden kann, zum Zeichen für Gottes Wesen. Kannst du sehen, dass Gott immer treu ist zu dieser Welt und zu dir? Dass er die Welt nicht aufgibt? Dass er euch Versprechen gibt und zugesagt hat, dass er sich selbst einbringen wird? Oder was sind deine Klagen, die du ihm da wie Abraham entgegenhältst? Welche Zeichen der Treue kannst du sehen? Welche Zeichen seiner Treue kannst du noch nicht sehen? Und würdest du gerne sehen? Sag es ihm. Kann diese Geschichte des Bundesschlusses für dich zum Zeichen für die Verheißung, die über unserer Welt steht, werden? Zum Zeichen, dass Gott seine Welt nicht so lassen will, wie die Lüge sie korrumpiert hat, sondern sie neu machen wird? Dass er deine Beziehung heil machen will? Dass diese Welt schon Neues in sich trägt, weil Gott sie erneuern will von Anfang an? Oder was sind deine Klagen, die du ihm da wie Abraham entgegenhältst? Welche Zeichen der Erneuerung sind dir vor Augen, weil Gott sie dir gezeigt hat? Oder möchtest du klarer sehen? Vater im Himmel, ich danke dir, dass du zu uns sprichst, dass du nie aufgehört hast, zu uns zu sprechen, mit den Menschen zu kommunizieren und dass du von Anfang an uns erlösen willst und dabei bist, diese Welt zu erneuern und in Jesus erneuert hast. Ich bitte dich, dass wir deine Treue und deine Liebe und dein Neumachen ganz plastisch mit einem Zeichen, das du uns gibst, sehen und glauben können und dir im Vertrauen darauf antworten. Und ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist uns das zeigt und daran erinnert und in uns bewegt und dass du uns formst, dass wir das besser sehen können und dass wir dir immer besser vertrauen können. Zu deiner Ehre, Herr. Amen.